Ich grüße euch an diesem Sonntag, Sommersonntagmorgen. Unsere Reihen sind etwas gelichtet, das liegt daran, dass wir Urlaubszeit haben. Aber es gibt Leute, die sind nach langer Zeit mal wieder hier oder zum ersten Mal hier. Oder Leute, die schon ganz lange hier sind. Also ich hoffe, dass wir alle einen schönen Gottesdienst miteinander haben. Einer ist zum zweiten Mal hier, das weiß ich auf jeden Fall ganz genau, das ist Volkmar Hamm. Dich begrüße ich auch ganz besonders. Volkmar Hamm ist ein Kollege von mir, wir haben ihn heute zum zweiten Mal hier zum Predigen. Vielen Dank schon mal an dieser Stelle, dass du das für uns machst heute oder mit uns gemeinsam. Und ich möchte uns einstimmen in den Gottesdienst mit dem Wochenspruch, der in den Losungen steht. Das ist die falsche Seite. Genau, heute ist der 15., der 6. Sonntag nach Trinitatis. So spricht der Herr, der dich geschaffen hat, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das ist ein Vers aus Jesaja 43 und erstaunlicherweise ist das schon der erste Vers vom Predigttext. Ich weiß nicht, ob die Leute, die die Losung gemacht haben, nicht mehr Verse gefunden haben, aber auf jeden Fall ist das schon mal eine gute Einstimmung auf die Predigt. Und ja, das ist ein Satz, der mir sehr gut gefällt, weil da sehr viel Tröstliches drin ist. Also zum einen steht da drin, dass wir geschaffen sind, das finde ich gut, wir sollen uns nicht fürchten, wir sind erlöst und ja, Gott kennt uns beim Namen und wir gehören zu ihm. Also ich finde, besser kann man eigentlich nicht in einen Tag starten und ich bin gespannt, was wir in diesem Gottesdienst in der Beziehung dann noch mehr hören. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass wir hier zusammenkommen können, dass wir Gemeinschaft miteinander haben können und mit dir. Danke, dass du da bist und ja, es gibt ganz viele Gottesdienste, die heute zu dieser Zeit gefeiert werden. Und das ist schön zu wissen, dass es viele Menschen auf der Welt gibt, die dich kennen und die ja Gottesdienst feiern. Ich möchte dich bitten, dass du überall deinen Segen ausgießt und dass ja du uns auch hier segnest. Danke, dass du da bist und dass du uns liebst. Amen. Ja, wir singen jetzt gemeinsam Ich trau auf dich, o Herr. Alles wird gut. alles wird gut. Alles wird gut. Alles wird gut. Ist das nicht schön? Ist das nicht so wunderbar, dass alles gut wird? Ich weiß nicht, ob ihr diesen Satz, außer dass ihr den jetzt von mir gehört habt, schon öfters mal gehört habt. Ich kenne ihn aus dem Fernsehen. Vielleicht ein bisschen peinlich, dass ich ihn kenne, weil das ist eine Sendung, wo das vorkommt. Da geht es so um Hollywood-Stars und so Leute, was mich eigentlich wirklich interessiert. Das ist die Sendung von Nina Ruge. Ich glaube, die hat er jetzt auch aufgehört, aber die sagt immer am Ende ihrer Sendung, alles wird gut. Ich weiß nicht, wer kennt das von euch? Ist jetzt nicht so schlimm, wenn man sich da outet. Kennt keiner? Okay. Also immer, wenn ich dann diesen Satz am Ende höre, bin ich etwas verwirrt, aber vor allem ärgert mich dieser Satz. Alles wird gut. Optimismus auf Knopfdruck, das kann nicht funktionieren. Und deswegen ärgere ich mich darüber. Es wird eben nicht alles gut. Wie kann sie sowas sagen angesichts von Menschen, denen es gerade nicht so gut geht, die gerade irgendwie einen Schicksalsschlag erlitten haben, die leiden? Wie kann man da sagen, alles wird gut? Und die Frau Ruge ist auch schon mal interviewt worden zu diesem, dazu, warum sie immer diesen Satz sagt. Und sie hat dazu geantwortet, ich lese das mal vor. Der Satz, alles wird gut, spiegelt meine persönliche Lebenshaltung, eine tiefe Hoffnung, dass alles, was mir im Leben widerfährt, seinen Sinn haben möge. Schwierigkeiten auf meiner Lebensbühne begreife ich als Aufgabe, an ihnen zu wachsen. Die meisten Zuschauer verstehen die drei Worte genau in diesem Sinne. Okay, das ist eine Erklärung. Ich hoffe auch, dass die Leute das tatsächlich so verstehen. Ich verstehe es jetzt auch ein bisschen mehr, wo ich das dann gehört habe. Aber ich ärgere mich eigentlich immer noch über den Satz. Was ich gut verstehen kann, ist, dass so mit der Lebenshaltung, dass das was Hoffnungsvolles ist, dass es eigentlich ganz gut ist, wenn man das so macht. Und zur Reifung der Persönlichkeit ist das vielleicht auch nicht schlecht. Aber ich habe so das Gefühl, so Schwierigkeiten werden glatt gebügelt, werden nicht ernst genommen und das ärgert mich. Das wird schon wieder, das wäre so ein Kommentar, den man hört, oder ja, ist alles halb so schlimm. Also wer sowas hört und es einem wirklich schlecht geht, der findet das, glaube ich, nicht so toll. Eine positive Lebenseinstellung ist bestimmt gut, vorteilhaft, dann kann man auch manches ein bisschen leichter nehmen im Leben, Probleme können besser angegangen werden. Aber wenn es einmal so richtig dreckig geht, oder wenn man sich mal so die Ungerechtigkeit in der Welt anguckt, dann kann man das eigentlich nicht mehr sagen. Also ich kann dann so einen Satz nicht sagen, wenn es mir schlecht geht oder wenn ich die Ungerechtigkeit in der Welt nicht verstehe. Dann nützt mir dieser Satz überhaupt nichts. Ja, dann finde ich diesen Satz eigentlich eher widersinnig und grotesk und verstehe es nicht. Alles wird gut. Ich weiß nicht, was ihr so denkt, wenn ihr diesen Satz hört. Ist ja eigentlich auch ganz nett, wenn man sowas hört. Also meine Hoffnung dabei ist, dass Gott uns bei dem Ganzen nicht alleine lässt, wie wir unser Leben leben und was uns so passiert, sondern dass Gott sich für mich interessiert, dass er sich um mich kümmert und dass er mir auch hilft, wenn ich Hilfe brauche. Vor allem dann, wenn ich ganz unten bin, wenn ich ziemlich weit unten angekommen bin und dass er ja mich dann aus der Tiefe wieder rausholt. Also ich habe selber noch nicht so richtige Tiefs erlebt, glaube ich. Wenn ich so auf andere Menschen gucke, dann geht es denen oft viel schlechter. Aber ich glaube, dass es einem schlecht geht oder es nicht so läuft, das kennen wir auf jeden Fall alle. Oder wenn wir uns, es muss ja nicht immer nur um uns selber gehen, sondern auch bei anderen Menschen, wenn man das miterlebt oder wenn man so in die Welt guckt, dann ist das auch nicht immer so zu verstehen. Also da kann ich dann nicht sagen, alles wird gut. Ja, darum soll es in der Predigt auch noch weitergehen. Und wir werden auch gleich ein Lied passend dazu singen. Vorher möchte ich aber die Kinder verabschieden. Ihr geht mit der Antje in die Kinderstunde und die sagt uns auch noch, was ihr macht. Dann hoffe ich, dass ihr trotzdem eine gute Zeit miteinander habt. Wünschen euch eine schöne Kinderstunde. Bis später. Und wir singen das Lied Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt. Thank you.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich freue mich, zum zweiten Mal hier zu sein. Ich nehme das als Kompliment, dass ihr mich nochmal eingeladen habt. Und bin gespannt, wie Gott in diesem Sonntag, in diesem Gottesdienst hier gegenwärtig ist und zu euch und zu mir spricht. Als Miriam und ich uns überlegt haben, worum es denn gehen könnte in diesem Gottesdienst, haben wir in die Perikopenordnung geschaut. Das ist so die Vorgabe der Kirche für die Gottesdienste an Predigttexten. Und da stand dieser Text, Jesaja 43, als Vorschlag. Fürchte dich nicht, ich habe dich ausgelöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Den fanden wir schön, haben wir gedacht, den nehmen wir. Als ich mich dann näher mit dem Text beschäftigt habe, habe ich mich gefragt, so was hast du dir da angetan, mit diesem Text darüber zu predigen. So einfach ist das ja gar nicht. Ich will es trotzdem versuchen und lese euch aus Jesaja 43 die Verse 1 bis 7. Jetzt aber, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich geformt hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich ausgelöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst mir. Wenn du durchs Wasser schreitest, bin ich bei dir. Wenn durch Ströme, dann reißen sie dich nicht fort. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt, keine Flamme wird dich verbrennen. Denn ich, der Herr, bin dein Gott. Ich, der Heilige Israels, bin dein Retter. Ich gebe Ägypten als Kaufpreis für dich, Kusch und Seba gebe ich für dich hin. Weil du in meinen Augen teuer und wertvoll bist und weil ich dich liebe, gebe ich ganze Länder und für dein Leben ganze Völker. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Vom Osten bringe ich deine Kinder herbei, vom Westen her sammle ich euch. Ich sage zum Norden, gib her, und zum Süden, halt nicht zurück. Führe meine Söhne heim aus der Ferne, meine Töchter vom Ende der Erde. Denn jeden, der nach meinem Namen benannt ist, habe ich zu meiner Ehre erschaffen, geformt und gemacht. Fürchte dich nicht. Zweimal setzt der Prophet in diesem Text mit diesem Wort zu seiner Heilszusage an. Fürchte dich nicht. Zweimal ruft er seinen Zuhörern zu, dass sie keine Angst zu haben brauchen. Alles wird gut. Woher nimmt er bloß diese Gewissheit? Wie kann er das glauben? Die Situation, in die hinein er diese Worte spricht, ist doch alles andere als hoffnungsvoll. Und das zu Recht. Das hatten sie sich selber eingebrockt. Es war die Strafe Gottes für ihr Fehlverhalten. Es war die Konsequenz daraus, dass sie sich von Gott abgewandt hatten. Die großen Propheten des 8. Jahrhunderts vor Christus hatten sie davor gewarnt und ihnen gesagt, dass es so kommen würde. Und sie hatten Recht behalten. Allen voran Jesaja. Mehr als 200 Jahre ist das nun her, dass Samaria und mit ihm das Nordreich Israel an die Assyrer fiel. 170 Jahre später erwischte es dann auch den Süden, Juda, rund um Jerusalem, die Heimat besetzt, der Tempel zerstört, die Oberschicht des Volkes deportiert, seit mehr als 30 Jahren. Und die Deportierten haben sich eingerichtet in Babylon. Sie haben, wie der Prophet Jeremia es in einem Brief an sie forderte, der Stadt Bestes gesucht. Sie haben Häuser gebaut und wohnen darin. Sie haben Gärten gepflanzt und ihre Früchte geerntet. Sie haben geheiratet, Kinder bekommen, sie großgezogen und wiederum verheiratet. Die dritte Generation im Exil wächst heran. Und in dieser Situation steht nun ein neuer Prophet auf. Einer aus der Schule des alten Jesaja und er sagt, aber jetzt wird alles anders. Jetzt kommt ein neues Wort von Gott. Von demselben Gott, der einige Jahrzehnte zuvor das Gericht hatte ankündigen lassen, aber auch von dem Gott, der schon einmal sein Volk aus Gefangenschaft befreit und dadurch erst geschaffen und geformt hat. Damals, als sie Sklaven waren in Ägypten. Von dem Gott, der aus Jakob Israel gemacht hat, den Streiter Gottes, und sich aus seinen Nachfahren sein Volk berufen hat. Dieser Gott lässt seinem Volk nun sagen, fürchte dich nicht. Ich habe dich ausgelöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mir. Ausgelöst. Das Wort, das hier im Hebräischen steht, stammt ursprünglich aus dem Familienrecht. Es meint das Freikaufen eines in Schuldhaft geratenen Verwandten. Gott kauft sein Volk frei. Er bezahlt das Lösegeld für sie. Er tilgt ihre Schuld. Dabei ist sich der Prophet so sicher, dass das, was er anzukündigen hat, auch eintreffen wird, dass er es so ansagen kann, als wäre es schon geschehen. Ihr seid zwar noch gefangen, aber Gott hat euch längst freigekauft. Ihr glaubt zwar noch mit dem Tempel in Jerusalem, das Zentrum eures Glaubens, eure Identität verloren zu haben, aber das ist nicht wahr. Eure Identität hängt nämlich nicht an einem Ort und an einer bestimmten Art von Frömmigkeit. Sie ist einzig und allein darin begründet, dass Gott euch beim Namen ruft. Dass er euch allererst euren Namen gibt. Einen Namen, von dem er selbst ein Teil ist. El, das heißt nämlich Gott. Und wenn ihr Israel heißt, dann seid ihr eben Gottes Volk, Söhne und Töchter Gottes und seine Kinder. Seine Söhne und Töchter lässt man eben nicht im Stich. Darum kann euch nichts passieren. Wasser und Feuer, alle nur denkbaren Gefahren, nichts kann euch schaden oder vernichten, denn ich bin bei euch. Ich bin euer Gott, euer Retter. Und ich habe bereits bezahlt für euch. Das Lösegeld, um euch freizukaufen, liegt schon bereit. Da erhebt sich nämlich ein neuer Herrscher im Osten, der Perserkönig Kyros. Der wird sich Babylon einverleiben und euch nach Hause gehen lassen. Dafür gebe ich ihm, was er noch nicht hat. Ägypten, Kusch, Seba, ganz Nordostafrika, ganze Länder, ganze Völker gebe ich für euch dahin, damit er euch freilässt und ihr zurückziehen könnt nach Jerusalem. Warum ich das tue? Nur aus einem Grund. Weil ich euch liebe. Weil ihr teuer und wertvoll seid in meinen Augen. Der Alttestamentler Klaus Westermann schreibt dazu in seinem Kommentar: Hier ist eine der schönsten und tiefsten Erklärungen dessen, was die Bibel mit Erwählung meint. An eine kleine, armselige und unbedeutende Gruppe entwurzelter Menschen ergeht die Zusage, ihr, gerade ihr seid es, denen ich mich in Liebe zugewandt habe. Ihr, so wie ihr seid, seid mir teuer und wert. Und das sagt der Herr aller Mächte und Gewalten, alles Geschehens und alles Geschaffenen. Und noch einmal setzt der Prophet an, fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Ich werde dein Schicksal wenden, denn du bist mein Volk. Nach meinem Namen bist du genannt. Zu meiner Ehre habe ich dich erschaffen, geformt, gemacht. Darum werde ich deine Kinder nach Hause bringen. Ich werde deine Söhne und Töchter sammeln aus allen Himmelsrichtungen und von allen Orten, in die sie verstreut sind, ja, von den Enden der Erde. Fürchte dich nicht. Alles wird gut. Soweit der namenlose Prophet aus dem 6. Jahrhundert vor Christus, den man wegen seiner Nähe zu Jesaja Deutero-Jesaja, den zweiten Jesaja, genannt hat. Seine Prophezeiung ist eingetroffen. Der Perserkönig Kyros hat die Deportierten ziehen lassen, auch wenn es nicht der großartige, triumphale Rückzug war, den der Prophet angekündigt hatte. Auch wenn der Neuanfang im gelobten Land eher bescheiden ausfiel und Israel nie wieder so groß und strahlend dastand wie zu Zeiten Davids und Salomos. Aber die Prophezeiung hat sich erfüllt. Und noch einmal, sagen andere, hat die Prophezeiung Deutero-Jesajas sich erfüllt, als nach dem Zweiten Weltkrieg Hunderttausende von Juden ins gelobte Land zurückkehrten und der moderne Staat Israel gegründet wurde. Alles ist gut geworden. Wirklich? Wie denken darüber wohl die Ägypter, die Menschen aus Kusch und Seba, die hier als Lösegeld für Gottes Volk geopfert werden sollen? Wie denken darüber die 6 Millionen ermordeten Juden, die die Neugründung des Staates Israel nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr mitbekommen haben? Wie denken darüber die Palästinenser, denen manche in Israel immer noch das Recht auf einen eigenen Staat verweigern? Heißt das, wenn für die einen etwas gut wird, müssen andere dafür bezahlen? funktioniert so die Welt? Und noch schärfer formuliert, funktioniert so das Reich Gottes? Oder ist es nicht doch eine sehr begrenzte, nur auf das eigene Wohl bedachte Sicht? Alles wird gut? Stimmt das denn? Im Blick auf die Geschichte dieser Welt und der Völker, die auf ihr leben? Oder auch im Blick auf das Leben eines jeden Einzelnen von uns? Können wir das wirklich von uns sagen? Können wir das wirklich glauben? In meiner Gemeinde im Wedding haben wir vor kurzem ein zweijähriges Kind beerdigt. Die vielen Luftballons, ein Meer von Blumen und die bunten Handabdrücke auf dem kleinen Kindersarg konnten nicht darüber hinwegtäuschen, dass hier etwas ganz und gar nicht gut war. Mein Bruder ist gerade mit seiner Familie aus Uganda zurückgekehrt. Sie haben dort ein neunjähriges Mädchen adoptiert, dessen Eltern von den eigenen Verwandten umgebracht wurden und das selbst bei obskuren religiösen Ritualen misshandelt und dann halbtot im Busch liegen gelassen wurde. Alles ist gut geworden für die kleine Jane. Und doch wissen wir, dass es noch viele Hunderttausende von Kindern gibt in Afrika und überall auf der Welt, die nicht so viel Glück haben. Ist da nicht doch ein bisschen Skepsis angesagt? Mit dieser Frage möchte ich euch ein paar Minuten alleine lassen. Ich weiß, das ist ungewöhnlich während einer Predigt und vielleicht auch eine Herausforderung. Ich lade euch ein, euch in diesen Minuten ein Lied anzuhören. Ein Lied von Heinz Rudolf Kunze, das ganz gut beschreibt, wie man das Leben auch betrachten kann. Als Gegenposition zu diesem Jesaja-Text vielleicht, damit wir es uns nicht gar zu einfach machen mit diesem Text. So kann man das Leben auch betrachten. Ja, vielleicht muss man es so betrachten, wenn man sich nur an das hält, was offensichtlich ist. Das Leben ist nicht grausam, das Leben ist nicht zart. Das Leben ist gedankenlos, reine Gegenwart. Es lässt dich nicht gewinnen, es lässt dich nicht im Stich. Es lässt den Dingen ihren Lauf, denn es meint nicht dich. Du kannst daran zerbrechen, du kannst es überstehen. Du lässt es wohl am besten bloß irgendwie geschehen. Und dann bleiben als einziger Halt in der ansonsten weitgehend sinnlosen und absurden Veranstaltung, die wir Leben nennen, nur andere Menschen, die uns lieben. Ich bin immer für dich da. Egal ob Kontinente weit oder einen Augenaufschlag nah, solange ich am Leben bin, finde ich Wege zu dir hin. Ich bin immer für dich da. Ich will das gar nicht abwerten. Ich glaube, dass das eine ganze Menge ist. Vielleicht das Größte und Wichtigste, was Menschen für andere Menschen sein können, was sie ihnen sagen und versprechen können. Ich bin immer für dich da. Aber zugleich bin ich doch froh, dass das für mich nicht alles ist. Dass ich so nah mir diese eher skeptische Weltsicht manchmal auch ist und so gut ich sie verstehen kann, doch einen Schritt darüber hinaus gehen darf. Zugegeben einen kleinen Schritt des Glaubens, für den ich keine Beweise, sondern nur Hinweise, keine äußerlichen Sicherheiten, sondern nur eine innere Gewissheit habe, aber doch etwas, von dem ich glaube und hoffe und hin und wieder auch schon erfahren habe, dass es mich auch durch schwere Zeiten trägt. Ich bin für dich da. Das ist nach biblischem Zeugnis nämlich nicht nur ein Versprechen, das Menschen anderen Menschen geben können, das ist nach dem Zeugnis der Bibel das Versprechen Gottes an uns. Im zweiten Buch Mose, in der Geschichte von der Berufung des Mose am brennenden Dornbusch, in der Gott sich erstmalig seinem Volk mit Namen vorstellt, da wird dieser Name, Jahwe, gedeutet und übersetzt. Jahwe, das heißt, ich bin für dich da. Ich bin für dich da. Das ist der Name Gottes. Und der Gott, der sich diesen Namen ausgesucht hat, der ruft nun dich bei deinem Namen und sagt, fürchte dich nicht. Ich bin für dich da, hat dich erlöst. Ich bin für dich da, hat dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst zu mir. Warum ich glaube, dass das stimmt? Weil dieser Gott sich nicht nur mit diesem Namen vorgestellt hat, sondern seinen Worten auch Taten hat folgen lassen. In Jesus Christus ist er Mensch geworden. In ihm ist er uns ganz nah gekommen. In ihm ist er wirklich für uns da gewesen. Bis zum bitteren Ende. Gott weiß also, was es heißt, ein Mensch zu sein. Er betrachtet uns nicht von seinem Aussichtsturm in Babylon, sondern er ist mittendrin, mitten unter uns. Er kennt unser Leben mit all seinen Höhen und Tiefen. Er weiß um unsere Stärken und um unsere Schwächen, um unseren Glauben und um unseren Zweifel. Er kennt unsere Begrenztheit, er kennt Krankheit, Leid und Tod. Denn er hat all das am eigenen Leib gespürt. Und er ist selbst daran zerbrochen. Das letzte, nach dem ältesten und ursprünglichsten Evangelium, sogar das einzige Wort Jesu am Kreuz, war ein Wort aus Psalm 22. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wenn die Geschichte Gottes mit diesem Jesus an dieser Stelle geendet hätte, dann hätten wir wirklich keinen Grund zu glauben, dass alles gut wird. Aber das hat sie eben nicht. Gott hat diesen Jesus von Nazareth von den Toten auferweckt. Er hat den Tod selbst besiegt. Und er hat sich damit auf die Seite all derer gestellt, die leiden und sterben, die misshandelt und unterdrückt werden, die keine Perspektive mehr für ihr Leben sehen und vielleicht daran zerbrechen. Gott ist für uns da. Weil ich das glaube, vertraue ich darauf, dass der kleine Joshua, den wir vor 2 Wochen beerdigt haben, aufgehoben ist in der Gegenwart Gottes. Gott ist für uns da. Weil ich das glaube, hoffe und vertraue ich darauf, dass meine neue Nichte Jane die körperlichen und seelischen Verletzungen, die sie davongetragen hat, verarbeiten kann und gestärkt aus ihnen hervorgeht. Gott ist für uns da. Ich glaube das und zugleich weiß ich, dass es manchmal Menschen braucht, damit Gottes Dasein in dieser Welt und sein für die Menschen Dasein auch sichtbar und begreifbar wird. Menschen wie mein Bruder, der ein Kind aus Uganda adoptiert, Menschen wie euch hier in Moabit. Ich möchte mich der Herausforderung stellen, ein solcher Mensch zu sein, und ich lade euch ein, das auch zu tun. Jetzt aber, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst zu mir. Fürchte dich nicht, denn ich bin für dich da. Ich möchte euch noch einmal das Lied Immer für dich da von Heinz-Rudolf Kunze vorspielen, in einer anderen Version als der eben gehörten. Und ich möchte euch einladen, das Lied mal mit anderen Ohren zu hören, nämlich als ein Versprechen Gottes an euch. Er ist immer für euch da. Egal ob kontinenteweit oder einen Augenaufschlag nah. Vielleicht hört ihr es auch als eine Einladung, darüber nachzudenken, für wen ihr denn da sein wollt und könnt. Für Menschen, die trauern oder leiden. Für Situationen, in denen ihr gebraucht werdet als jemand, der im Namen und als Stellvertreter Gottes für andere da ist. Gott ist immer für uns da. Der Vater im Himmel, von uns aus können wir nicht über den Horizont dieser Welt und unseres Lebens hinausschauen. Darum bin ich froh und dir dankbar, dass du den Horizont dieser Welt und unseres Lebens durchbrochen hast von außen und gekommen bist in diese Welt und uns gleich geworden bist, dass du Mensch geworden bist und gelebt hast wie ein Mensch mitten unter uns und weißt, wie wir fühlen und wie es uns geht. Ich möchte dir danken, dass in allem Zerbrochenen du dann am Ende doch der Stärkere bist und der Heiland, der Heil macht. Danke, dass du den Tod besiegt hast und damit alles, was uns kaputt machen will und krank machen, und dass wir aufgehoben sind in deiner Liebe und in deiner Gegenwart. Manchmal fällt es das schwer, uns das zu glauben, darauf zu vertrauen, das zu hoffen. Aber auch da bist du da und trägst durch. Ich möchte dir dafür danken und dich bitten, dass wir das so erfahren in unserem Leben und dass wir es weitergeben können an andere, denen das schwerfällt. Sei du bei uns an diesem Tag, in dieser Woche und segne uns. Amen.
Ja, wir singen jetzt ein Lied, ein altes Lied, und dieses Lied hat 6 Strophen. Die werden wir auch alle singen. Ich hoffe, ihr könnt euch gut darauf einlassen, und ich werde immer zwischendurch Texte aus Psalm 46 lesen. Also wundert euch nicht, wenn zwischendurch die Musik aussetzt. Also ich lese dann einen Text vor, einfach so als Nachklang auf die Predigt. Also immer nach den ungeraden Versen lese ich das vor. Jesu, meine Freude.
Meine Freude, meines Herzens Freude, Jesus, meine Ziel. Ach, wie lang, ach, lange ist dem Herzen bange und verlangt nach dir. Außer dir soll mir auf Erden nichts sonst Liebe werden.
Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht. Wenn gleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senken, wenn gleich das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. Der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz.
Bin ich vor den Stürmen aller Feinde frei? Lass den Satan wettern, lass die Welt erzittern, mir steht Jesus bei. Ob es jetzt gleich kracht und blitzt, ob gleich Sünd und Hölle schrecken, Jesus will mich decken. Trotz dem alten Drachen, trotz dem Todesrachen, trotz der Furcht dazu, tobe Welt und springe, ich stehe hier und singe, in gottsicherer Ruhe. Gottes Macht hält mich in Acht, Erd und Abgrund muss verstummen, ob sie noch so brummen.
Dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben mit ihren Brünnlein, da die heiligen Wohnungen des Höchsten sind. Gott ist bei ihr drinnen, darum wird sie fest bleiben. Gott hilft ihr früh am Morgen. Die Heiden müssen verzagen und die Königreiche fallen. Das Erdreich muss vergehen, wenn er sich hören lässt. Der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz.
Du bist mein Ergötzen, Jesus meine Lust. Weg ihr eitlen Ehren, ich mag euch nicht hören, bleibt mir unbewusst. Elend, Not, Kreuz, Schmach und Tod, soll mich, ob ich viel muss leiden, nicht von Jesus scheiden. Gute Nacht, o Wesen, dass die Welt erlesen, mir gefällst du nicht. Gute Nacht, ihr Söhne, bleibet weiter hinten, kommt nicht mehr ins Licht. Gute Nacht, du Stolz und Pracht, sei ganz du Lasterleben, gute Nacht gegeben.
Kommt her und schaue die Werke des Herrn, der auf Erden solch ein Zerstören anrichtet, der den Kriegen steuert in aller Welt, der Bogen zerbricht, Spieße zerschlägt und Wagen mit Feuer verbrennt. Seid stille und erkennet, dass ich Gott bin. Ich will der Höchste sein unter den Heiden, der Höchste auf Erden. Der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz.
Denn mein Freudenmeister, Jesus, tritt herein. Denen, die Gott lieben, muss auch ihr Betrüben lauter Freude sein. Duld ich schon hier Spott und Ton, dennoch bleibst du auch im Leide, Jesu, meine Freude.
Ja, wir nähern uns dem Ende des Gottesdienstes und da kommen dann immer so die Bekanntmachungen, die Ansagen, was uns in der nächsten Woche bewegt oder was uns als Gemeinde bewegt. Und ich fange an mit den Geburtstagen, die ja, ab heute bis ja, nächsten Samstag bei uns in der Gemeinde sind das eine ganze Reihe. Heute haben gleich zwei Geburtstag, einmal Roland Lüttke und Britta Puschmann. Dann haben in der kommenden Woche Kai-Uwe Puschmann, Milan, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, Tierney, ja, Knabe. Also ich kenne ihn nur mit seinem ersten Namen, aber schön, dass wir das mal mitkriegen. Dann Anja Handke, Barbara Morche und Annette Langner. Genau, die freuen sich über eine Geburtstagstorte oder einen Glückwunsch von uns. Wo wir gerade so bei den Menschen sind, würde ich gerne noch jemanden verabschieden. Das ist die Christi. Du gehst ja wieder nach Hause, zurück. Wie lange warst du jetzt hier in Berlin? 13 Monate, ja. Ich wünsche dir alles Gute, wenn du zurückgehst. Vielleicht kommst du ja auch nochmal wieder. Genau. Und ja, Gottes Segen für alles Weitere. Ja, die Veranstaltung in der Gemeinde. Wir haben von Montag bis Freitag immer Gebetszeit von 9 Uhr bis 9.15 Uhr in den vorderen Räumen von Martha und Maria. Und dann ist morgen Nachmittag die Seniorengruppe Ü55 von der Diakoniegemeinschaft um 15 Uhr. Und ansonsten findet in der Woche eigentlich nichts weiter statt, weil wir Sommerferien haben. Also hier steht auch nochmal, Bibelgesprächskreis findet nicht statt. Wir haben eine Sommerpause bis zum 29. August. Aber am nächsten Sonntag findet natürlich Gottesdienst statt mit Volker Tepp. Ja, in der Gottesdienstgestaltung waren beteiligt Jette Mühlmann am Klavier, Predigt hat Volkmar Hamp gehalten und mein Name ist Mirjam Epelmann. Dann bleibt mir noch euch einzuladen, hier zu bleiben, zum Kaffee und Tee trinken oder vielleicht auch Wasser trinken bei dem Wetter. Und wer möchte, kann auch hier im Raum bleiben zum Nachklingen des Gottesdienstes. Wir singen jetzt noch gemeinsam das Segenslied und hören den Segen und noch ein kleines Nachspiel.
Durch deine Güte erheb dein Angesicht über uns und gib uns Licht, schenk uns deinen Frieden alle Tag hinieden, gib uns deinen guten Geist, der uns stets zu Christus weist. Amen, 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 Ehre sei dem Namen Jesu Christi, unsers Herrn, denn er segnet uns so gern.
Zum Singen bitte ich euch aufzustehen. Jetzt aber, spricht der Herr, der dich geschaffen hat und der dich geformt hat, fürchte dich nicht, denn ich habe dich ausgelöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst zu mir. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen großen Frieden. Amen.